auf, dass noch Ferien- und Urlaubszeit ist. Ein paar Mitglieder sind noch unterwegs oder waren unterwegs und von daher sind noch die ein oder anderen Reihen leer oder der Stuhl nicht besetzt. Ich hoffe, dass die, die ihr da seid, ein paar schöne Osterferientage, Feiertage hattet mit euren Familien, Freunden und dass ihr euch erholen konntet. Viel Sonne hatten wir ja sicherlich alle über die Osterfeiertage, egal ob in Cannan oder anderswo. Man konnte wirklich an diesen Tagen das Wetter und die Natur total genießen. Also ich bin immer wieder neu fasziniert, wenn alles anfängt zu blühen, die Blumen und die Bäume zu sprießen. Also das ist toll mit zu erleben, mitzusehen, wie die Natur sich entwickelt. Und ja, jetzt erleben wir so wirkliches, richtiges Aprilwetter. Mal Regen, mal Sonne, sogar teilweise Hagel, also wirkliches Aprilwetter. Ja, morgen sind die Ferien, die Urlaubszeit vorbei und es beginnt wieder die Schule, die Arbeit, der Alltag. Der Alltag ist ja die Zeit, wo wir etwas tun, was vielleicht nicht immer unsere Leidenschaft ist, was uns Kraft kostet, aber was uns auch zufrieden macht, dass es uns hilft zu überleben und dazu beiträgt, dass wir auch anderen helfen. Im Alltag kommen wir auch Gottes guten Schöpfungsauftrag nach, wo es heißt, dass wir die Erde beherrschen, dass wir sie bebauen, aber auch bewahren sollen. Und so dürfen jetzt am Montag wieder die Lehrer und Schüler in die Schule gehen, die Kinder in den Kindergarten, die Mütter organisieren wieder den Haushalt und auch viele Männer und Frauen gehen wieder an ihren Arbeitsplatz. Doch wie sieht es jetzt mit meinem vielleicht gestärkten Glauben oder auch vielleicht auf der Strecke gebliebenen Glauben in der Urlaubszeit aus? Wie sieht es aus, wenn ich jetzt wieder in den Alltag durchstarte? Wie passt da der Glaube in den Alltag hinein? Wie kann ich den Glauben im Alltag, im Montag, Dienstag, Mittwoch leben? Ich möchte mit euch einen Bibeltext aus Römer 12, die Verse 9 bis 16 zusammen anschauen und lesen. Ich habe sie euch mitgebracht zum Mitlesen. Lasst uns dort ein paar Entdeckungen machen, die uns helfen können, ja unseren Glauben im Alltag zu meistern und zu leben. Dort schreibt der Apostel Paulus Folgendes an die Gemeinde in Rom. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander in Achtung, die Achtung zu erweisen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Als ich das erste Mal gelesen habe, oder der ein oder andere das jetzt auch gehört und gelesen hat, habe ich erstmal, das ist ja ganz schön viel, was hier der Paulus schreibt oder sagt. Reicht nicht schon der Alltag allein aus? Und das jetzt, auf das soll ich jetzt auch noch zusätzlich achten? Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass Paulus uns hier ein schlechtes Gewissen machen will oder sagt, das passt ja genau auf, dass du das auch so tust. Der Apostel will uns hier gute Hilfestellung für den Alltag geben, die uns und unseren Mitmenschen zum Segen werden, wenn wir versucht, uns darin zu leben, wenn wir darin leben. Und außerdem verherrlichen wir dadurch Jesus. Er wird sichtbar gemacht dadurch. Als erstes nennt Paulus hier in den ersten paar Versen ein paar Hinweise für das Gemeindeleben. Die Gemeinde ist die Basis und darf unser Lern- und Übungsfeld in all dem hier sein. Wie eine Familie eine Kraftquelle für das normale Leben sein soll und kann, so kann auch die Gemeinde zur Kraftquelle für den Alltag werden, um den Alltag zu bestehen. Paulus will beitragen, dass wir hier einen sicheren Boden haben, auf den wir uns ausprobieren, üben können, wo wir sicher sein dürfen und wo wir einander ermutigen und miteinander unterwegs sein sollen. Und von daher gibt der Apostel Paulus Folgendes an die Gemeinde in Rom weiter, wo ich euch jetzt mit euch das näher mal anschauen möchte. Meinen ersten Punkt habe ich überschrieben, gegenseitig in Liebe und Achtung einander begegnen. Jesus selbst hat zu seinen Jüngern gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, die Liebe ist ein zentraler Punkt, die das Handeln des Christseins bestimmt und kennzeichnet. Jesus hat uns zuerst geliebt und darum ist es auch möglich, dass wir einander lieben können. Im Griechischen gibt es ja unterschiedliche Worte für das Wort Liebe. Und in Vers 9 gebraucht Paulus hier den Begriff Agape. Damit ist die göttliche Liebe gemeint. Die vom Geist Gottes gewirkte Liebe, die auch eine Frucht des Heiligen Geistes ist, die man sich schenken lassen kann von Gott. Diese Liebe kann auch nur Gott schenken. Und Paulus erwähnt sie auch in seinen Texten als einer der größeren Geistesgaben. Und auch hier in dem Text ist sie das allumfassende und zusammenfassende Thema, was sich hindurch alle Hinweise durchzieht und auch das christliche Leben ordnen soll. Jesus Christus selbst übte Liebe und wir als seine Nachfolger sollen dies auch tun und uns danach orientieren. Und dann in Vers 10 geht es weiter, dort erwähnt Paulus einen weiteren Begriff der Liebe. Da steht Philadelphia, das ist die brüderliche oder die geschwisterliche Liebe. Diese Liebe gibt dem anderen die Ehre, das meint, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und so schreibt Paulus auch an die Gemeinde in Philippi folgendes: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehrenwillen, sondern in Demut achte einander den anderen höher als sich selbst. Wir sollen uns also nicht lieben als Mittel zum Zweck und unsere eigenen Ziele dadurch durchzubringen. Diese Liebe soll miteinander bestimmt sein, die soll frei sein und einfach ohne Hintergedanken, ohne dass ich davon was erwarte. Diese gegenseitige Achtung schließt dann auch Neid und Konkurrenzdenken und auch die Gleichgültigkeit aus. Jeder oder jede Person hat etwas, was anerkennenswert ist und wichtig ist für die Gemeinschaft. Die Liebe also untereinander in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft ist wichtig. Und da, wo es vielleicht an Liebe fehlt, da können wir Gott um Hilfe bitten. Denn er schenkt sie uns gerne, wenn wir darum bitten. Daher lasst uns auch immer wieder danach streben, uns danach ausstrecken und Gott darum bitten. Zweiter Punkt, Fürsorge in der Alltagsnot. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden. Bei aller Alltagsbewältigung der Einzelnen rückt Paulus hier diese Gemeinschaft nochmal so ein bisschen in den Mittelpunkt. Ja, wir sollen füreinander da sein, wir sollen einander im Blick behalten. Und lasst uns auch auf die Leute achten, die in Not geraten sind, die unsere Hilfe brauchen. Ich ermutige uns, dass wir eine Gemeinde mehr und mehr werden, die missionarisch und diakonisch ausgerichtet ist. Weil beides gehört zusammen. Glaube und Diakonie. Das entspricht auch dem Evangelium von Jesus Christus. Der dritte Punkt, den Paulus hier für die Gemeinde anspricht, ist die Einigkeit der Gemeinde. Die Einigkeit ist auch so die tragende Säule von der Gemeinde und Gemeinschaft Jesu Christi, von der weltweiten Gemeinde. In Johannes 17, 22, 23 schreibt Johannes folgendes. Jesus sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Das ist ein Gebet Jesu. Jesus betet zu seinem himmlischen Vater und bittet um die Einheit unter seinen Nachfolgern. Den damaligen Nachfolgern, aber auch die noch Nachfolger werden. Er bittet um Einheit. Doch Einheit meint nicht Gleichheit. Wir müssen nicht immer alle die gleiche Meinung haben. Das kommt selbst in den besten Familien vor, dass man da nicht einer Meinung ist. Doch wir sollen einer Gesinnung sein und eine gemeinsame Basis haben. Lasst uns nach den Gemeinsamkeiten schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Für Paulus ist das hier ein wichtiger Punkt. Es ist Grundlage. Und alles, was er auch hier in diesen drei Punkten fordert, das mutet er uns zu und traut es uns auch zu. Aber all das ist auch ein Widerspiegeln dessen, was im Leben Jesu Wirklichkeit war und wahr geworden ist. Wir sollen und wir können liebevoll miteinander umgehen. Wir können Einheit leben. Wir können füreinander da sein und einander achten und ehren, weil Jesus Christus uns selbst vorgelebt hat und weil Jesus Christus selbst die Liebe ist. Das ist und bleibt Paulus die unumstößliche Grundlage seiner Überlegung. Für ihn sind das die Fundamente und auch ein Stück weit die Forderung, die er so hier formuliert hat, was er uns als Christen einfach zutraut. Und diese Lebensführung, die er hier nennt, sollte sich nicht nur auf den Sonntag beschränken, sondern auf die gesamte Woche. Auf unser ganzes Leben ist das bezogen hier. Denn Jesus wünscht ein ganzheitliches Christsein. Und Paulus bezieht all diese Punkte, die jetzt auch noch folgen werden, auf alle unsere Lebensbereiche, am Sonntag, aber auch in der Woche. Und er gibt uns hier in diesem Text in Römer noch 7 Hilfestellungen, die mit ich euch noch mal kurz anschauen möchte, mit auf den Weg, die uns helfen können, in unserem Alltag den Glaube zu leben, umzusetzen. Und ich möchte gern anfangen mit dem ersten Punkt. Die erste Hilfestellung, die uns Paulus hier gibt, die ich auch schon genannt habe für die Gesamtgemeinde, ist: die Liebe untereinander sei echt und herzlich, sagt er hier. Das Wichtigste beim ganzen Füreinander-Dasein ist, dass ich mich aber zuallererst selber mit dieser Liebe, mich dieser Liebe und Kraft Gottes öffne. Dass ich mich durchströmen und erfüllen lasse von Gottes Liebe. Denn das, was ich nicht selber habe, was nicht in mir ist, das kann ich auch nicht weitergeben. Daher ermutige ich uns immer wieder, voll aus dieser Liebe Gottes zu schöpfen, uns Gott auf Gott auszurichten und von ihm uns diese Liebe auch schenken zu lassen. Genauer hier in diesem Text, in diesem Vers, heißt es: die Liebe sei nicht geschauspielert. Die Liebe sei nicht geschauspielert. Das heißt, wir müssen nicht da, wo es nicht passt, nicht grinsend durch die Gegend laufen. Ich darf ehrlich sein, wenn es mir auch mal nicht so gut geht. Ich muss nicht immer ein Keep Smiling aufsetzen, da, wo es nicht ist. Die christliche Liebe soll nicht geschauspielert sein, sie soll echt sein. Sie ist authentisch. Sie meint, was sie sagt und unterstreicht es durch Taten. Doch wie oft leider ist sie doch manchmal gespiegelt und geheuchelt. Wie oft wird doch manchmal unter dem Deckmantel der Liebe etwas zugedeckt, was eigentlich an das Tageslicht ran müsste. Wie oft dient, was Liebe genannt wird, um sich selber besser darzustellen oder um sich zu zeigen oder hervorzuheben. Doch Jesus wünscht sich die Liebe, die göttliche Liebe, die echte Liebe. Und diese Liebe schließt Kritik und Vorbehalte aber auch mit ein. Echte Liebe nennt Sünde beim Namen und sagt sich auch los von ihr. So schreibt Paulus auch in seinem Text hier: hasst oder verabscheut das Böse. Das ist ein sehr starker Ausdruck, den er hier verwendet. Es darf aber auch im Gegenzug da die Abkehr zum Guten hin gezeigt werden. Man darf sich also hinwenden zum Guten und abwenden vom Bösen. Und das Gute ist all das, was dem Willen Gottes entspricht, was wir der Bibel entnehmen können, was Gott ehrt. Die Liebe hat das Wohl des anderen im Blick und nicht die Zerstörung. Echte Liebe zeigt sich im Gespräch auch über Nichtanwesende. Sind wir Personen, die Tratsch und schlechte Gerüchte beenden? Liegt mir etwas an meinen Klassenkameraden, an meinen Kollegen und will ich, dass sie Gottes Liebe erfahren? Ich ermutige uns, immer wieder hinzusehen und zu gucken, da wo wir Gottes Botschafter sein dürfen, seine Liebe ganz praktisch werden lassen dürfen. Ja, und da, wo es uns an Liebe fehlt, dass wir Gott darum bitten, dass er uns persönlich neue Liebe schenkt, für uns persönlich uns selbst anzunehmen, aber auch für unseren Nächsten. Und dass wir darin einfach auch Gott erleben dürfen, wie er in und an und um uns herum wirkt. Eine zweite Hilfestellung, die Paulus uns mit auf den Weg gibt, ist: dient dem Herrn. Wir sollen in dem, was wir sagen und tun, Gott dienen. So heißt es in Kolosser 2, Vers 23, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Lasst uns nicht faul und träge sein. Alles, was wir tun, ob es die Hausaufgaben sind, ob es dein Job ist, deine Hausarbeit, tu es für Gott. Sieh es als Dienst für den Herrn. Wir sind ja so manchmal dazu geneigt zu trennen, das ist so geistlich oder das ist für Gott ein Dienst und das ist ungeistlich. Ja? Die Dienste in der Gemeinde oder auch was die Missionare tun, die fördern das Reich Gottes. Und dann die anderen Berufe, die sind vielleicht nicht so ganz interessant für das Reich Gottes. Aber ich glaube, wer solch einen Blick hat, das ist ein bisschen zu kurz. Gerade in der Firma, gerade in der Fabrik, gerade in den Werkstätten können wir Jesus Christus dienen, indem wir verantwortungsvoll unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Wir ehren Gott dadurch, dass wir dem Schöpfungsauftrag nachkommen und nicht dankbar sind, dass wir unsere Arbeit gut machen, dass wir uns Mühe geben. Weiter schreibt Paulus in Vers 11, seid brennend im Geist. Gott will, dass wir brennende Christen sind, hingegebene, feurige Männer und Frauen Gottes, denen nur ein Ziel auf dem Herzen brennt, Jesus Christus groß zu machen, ihn zu verherrlichen, auf ihn hinzuweisen. Er soll der Herr werden und sein, und sein Reich soll gebaut werden. Und Jesus wünscht sich und sehnt sich, dass dieses Feuer mehr und mehr in unserem Leben brennt und lodert, dass wir brennend im Geist sind. Und brennend im Geist bedeutet auch ganz praktisch, dass wir die Anliegen Gottes, die wir in der Bibel finden, die wir nachlesen können, seine guten Absichten und Pläne für unser Leben, dass wir diese Aufträge ausführen, umsetzen in unserem Alltag und auch da, wo es manchmal schwierig und herausfordernd ist, da vielleicht, wo nicht alles so nach meinem Plan verläuft, da, wo Gott vielleicht doch andere Sachen, andere Dinge vor mir, mit mir vorhat, wo ich dann doch meine Wünsche mal hinten anstellen muss. Da, wo vielleicht mich jemand komisch auf der Arbeit anguckt, da, wo jemand mir Sachen sagt, die mir nicht passen, da, wo jemand mich wegen meines Glaubens belächelt. Bei uns Christen, wir sollten da Vorbild sein. Nicht Faulheit und Trägheit soll unser Leben bestimmen. Denn dies ist häufig auch ein Indiz dafür, dass wir etwas an Begeisterung verloren haben. Aber wenn das passieren sollte, dass wir merken, ich hänge da irgendwie durch, dann ist es gut, einfach immer in diese Gemeinschaft unter Christen wieder zu kommen. Von daher ist es gut und wichtig, dass wir sonntags hier Gottesdienste feiern, dass wir zusammen beten, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir Abendmahl feiern. Denn das ist ein Raum, wo wir wieder neu angesteckt werden können, wo wir einander neu anstecken können, wo wir Jesus erleben dürfen, wo wir das begeisterungswürdige Evangelium hören und praktisch dargestellt bekommen und es auch erleben dürfen. Lasst uns also Gott ehren durch das, was wir tun, dass wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten in unseren Berufen, in unserem Alltag einbringen, ihm dienen, brennend im Geist für ihn unterwegs sind. Der dritte Punkt, das Verhalten im Alltag, das soll froh, hoffnungsvoll, standhaft und betend aussehen. Wie kann das sein? Man hört immer wieder erschreckende Nachrichten im Fernsehen, im Radio. Wie kann wieder hoffnungsvoll sein? Unsere Haltung darf hoffnungsfroh und fröhlich sein, weil wir wissen dürfen, dass wir mit Jesus leben. Wir haben es gerade an Ostern hier gefeiert. Jesus ist nicht begraben worden und tot geblieben. Nein, er ist an Ostern auferstanden. Und jeder, der mit ihm in einer persönlichen Beziehung lebt, darf auch auf eine weitere Auferstehung glauben. Wir dürfen wissen, dass wir ewige Hoffnung haben, dass wir einmal bei ihm nach unserem Tod sein dürfen. Jesus hat das Böse am Kreuz auf Golgatha überwunden. Er ist auferstanden und er hat alle Macht. Wir können also nun getrost auch unseren Alltag anpacken und mit der Gewissheit, dass Gott da ist und hilft. Gott ist nicht tot, Gott lebt. Er hat uns seinen guten Heiligen Geist zur Verfügung gestellt, der uns helfen möchte, in unserem Alltag auch standhaft zu sein. Da, wo wir vielleicht Ablehnung erleben, da, wo wir belächelt werden wegen unseres Glaubens, da dürfen wir standhaft sein, weil wir nicht alleine sind, sondern weil Gott bei uns ist. Da, wo jemand ärgerlich auf uns ist, aber wir dürfen auch da, wo es gut ist, mit Gott unterwegs sein und erleben, unseren Glauben stehen. Und das Gebet, erwähnt Paulus. Wenn wir so im Alltag unterwegs sind, auch in vielen Kaufhäusern oder Praxen, läuft ja so manchmal ständig im Hintergrund das Radio. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Immer so ein bisschen so die unterschiedlichen Radiosender. Und so sollen wir auch wissen um die Gegenwart Gottes. Sie soll wie so Hintergrundmusik in unserem Leben sein, dass wir wissen, wir können jederzeit auf Gott hören, wir können uns einschalten bei ihm und mit ihm reden. Und dazu brauchen wir noch nicht mal ein Smartphone oder Facebook. Das machen wir wie diese Radiohörer, die einfach wissen, im Hintergrund, da kann ich jederzeit immer, da ist die Gegenwart Gottes und ich kann mich kurz einloggen in das Programm zu Gott und mit ihm reden. Daher können wir froh sein, dass wir Jesus kennen, dass wir mit ihm, wie wir ihn kennen und mit ihm leben, wissen, dass wir die Vergebung unserer Sünden haben, dass wir Erneuerung haben und dass wir eine Hoffnung auf die Ewigkeit haben, weil er das alles für uns getan hat. Und aus diesem Wissen heraus und mit Gottes Hilfe und in dem Gespräch mit Gott können wir dann auch schwierige Lebenssituationen meistern und durchstehen und standhaft bleiben. Der vierte Hinweis von Paulus, Hilfestellung, übt Gastfreundschaft. Zu Zeiten der Bibel war Gastfreundschaft etwas sehr Wichtiges. Für die Reisenden konnte sogar diese Verfügbarkeit von Nahrung und Wasser für eine Person, konnte da Leben und Tod auch abhängen. Von daher war Gastfreundschaft etwas sehr Wichtiges in der damaligen Zeit, wenn der Gastgeber ihm Obdach, Nahrung und Wasser anbot. Heute ist es ja anders, wir haben ja viele Hotels oder auch Gaststätten, wo man unterkommen kann. Und die Notwendigkeit von Obdach oder Nahrung oder Wasser anzubieten, ist sicherlich heute etwas anderes als zur damaligen Zeit der Bibel. Trotzdem sehen wir ja auch anhand der Flüchtlingssituation, dass bedürftige Menschen aus dem Ausland oder auch Verfolgte auch auf unsere Hilfe und Gastfreundschaft angewiesen sind. Von daher bin ich auch gespannt oder freue mich auch, dass wir uns ganz bewusst diesem Thema auch nochmal im Juli widmen, wo wir ein Projekt haben, das sich Open House nennt. Wir wollen da die ersten 2 Juliwochen damit verbringen, uns mit dem Thema Gastfreundschaft auseinanderzusetzen und das auch als Gemeinde zu leben. Wir wollen darüber sprechen, aber das praktisch werden lassen, indem wir unsere Häuser, unsere Wohnung und auch unsere Kühlschränke für die Gemeindemitglieder, aber auch für Freunde, für Nachbarn öffnen wollen. Wie das aussieht, werden wir noch hinweisen oder auch ausführlich dazu berichten. Aber ich freue mich drauf, das einfach auch mehr zu praktizieren und umzusetzen. Es gibt aber auch Leute, die in geistlicher Hinsicht Obdach, Nahrung und die Quelle des Lebens brauchen. Hier ist es auch Aufgabe von uns als Gemeinde oder Christen, Leute in Gemeinschaft, in geistliche Gemeinschaft zu integrieren. Und das ist ein wichtiger Aspekt auch der christlichen Gastfreundschaft, dass wir Glaube leben, Glaube vorleben und auf Jesus Christus hinweisen. Wenn man gastfrei ist, kann man manchmal unwissentlich sogar Engel beherbergen. Im Hebräer 13, Vers 2 steht, gastfrei zu sein, vergesst das nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Vielleicht ist es mal wieder an der Zeit, eine Person aus deinem näheren Umfeld oder vielleicht sogar eine Gemeindefamilie mal zu sich wieder nach Hause einzuladen? Wann hast du das letzte Mal vielleicht deinen Nachbarn zu Kaffee und Kuchen eingeladen? Ich ermutige uns, ganz neu mal in unser Umfeld umzuschauen und gastfrei zu sein. Einzuladen zu Kaffee und Kuchen, zum Essen, einfach zum Miteinander genießen. Lasst uns unsere Häuser und Wohnungen und gern auch die Kühlschränke dafür öffnen. Der fünfte Hinweis von Paulus: Bei Konfrontation segnen. Wie viel wäre gewonnen, wenn wir erst ein Segen aussprechen, bevor wir mit Angriff reagieren? Jesus sagt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Aber er legt noch einen oben drauf. Er sagt nicht nur, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, er sagt auch sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Die Feindesliebe. Das ist, glaube ich, schon eine ganz schöne große Herausforderung. So den Nächsten, mit denen ich unterwegs bin, ja, das kriege ich vielleicht noch so gerade hin, aber der, der mir vielleicht Böses getan hat, der Unrecht getan hat, den zu lieben, das ist schon eine Nummer. Aber nicht unmöglich. Gott kann uns die Kraft und Hilfe geben, auch das zu schaffen. Denn Jesus selbst hat es vorgelebt und gezeigt und von ihm dürfen wir lernen. Denn wir, die wir mit Jesus leben, werden beobachtet einmal auch, wie wir miteinander umgehen, aber wir werden auch beobachtet, wie wir mit unseren Kritikern und Gegnern umgehen. Ich habe es mal gehört, wie eine Person aus meiner vorherigen Gemeinde erzählt hat, dass sie unheimlich Schwierigkeiten hatte mit seinen Nachbarn. Es gab immer Probleme wegen irgendwelcher Pflanzen, die zu dicht am Zaun waren und weiteres. Und immer sind sie sich da ins Gehege gekommen. Und er hat sich entschieden, ihn zu segnen, für ihn zu beten. Und er hat es immer wieder getan. Und er hat gemerkt, über die Wochen wurden die Begegnungen etwas angenehmer. Es hat etwas mit ihm und seiner Sicht getan, aber es hat auch was mit seinem Nachbarn getan. Und auf längere Zeit hat sich das Verhältnis gebessert. Sie konnten sich wieder einander begegnen und grüßen. Sie brauchten jetzt nicht den Urlaub miteinander verbringen, aber sie konnten sich halt wieder grüßen und begegnen. Und ich glaube, wenn wir uns darin üben, einander in Liebe zu begegnen oder auch zu segnen, die uns nicht wohlgesonnen sind, dass es was mit uns macht, dass es uns positiv verändert, uns und unsere Umgebung. Ich möchte nicht sagen, dass das einfach ist und dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Aber ich ermutige uns, darüber mal nachzudenken, nicht gleich mit einem Gegenangriff zu starten oder anfangen, schlechte Gedanken zu hegen oder nach Rache zu sinnen, sondern ich möchte uns zu orientieren an Jesus Christus, der uns vorgelebt hat, den anderen Gutes auszusprechen, ihn zu segnen, für ihn zu beten. Und glaubt mir, es wird uns und unser Umfeld verändern. Und Jesus möchte uns dabei helfen. Sechster Punkt, füreinander da sein. Jesus lehrt uns, dass wir füreinander da sein sollen. Und ich bin auch immer wieder beeindruckt hier von uns oder euch als Gemeinde, wie ihr das umsetzt. Da wo es Leuten nicht so gut geht, da wo Leute in Not geraten, da wo ältere Geschwister sind, dass ihr da einfach ihnen begegnet in ihrer Not, dass ihr sie besucht, dass ihr sie unterstützt. Und ich ermutige uns, dass wir weiterhin daran arbeiten und dranbleiben, offene Ohren und Augen zu haben, durch unsere Reihen immer mal wieder gehen und gucken, wo braucht der ein oder andere da Hilfe oder Unterstützung von auch mir direkt. Wo braucht vielleicht eine ältere Person oder ein Ehepaar in der Gemeinde oder vielleicht auch in der Nachbarschaft Unterstützung beim Einkaufen oder beim Rasenmähen oder bei irgendwelchen anderen Tätigkeiten? Wo kann ich da auch ganz praktisch unterstützen? Wo gibt es vielleicht hier in der Gemeinde eine junge Familie, die ab und zu mal einen Babysitter gebrauchen kann, um da mal die Zweisamkeit in der Ehe zu stärken oder mal einen Tag von den Kindern außerhalb zu verbringen? Wo können wir da junge Familien entlasten? Wo muss ich vielleicht manchmal im Alltag auch mal meine Arbeit kurz liegen lassen für einen Arbeitskollegen, der ein Ohr für mich braucht, der Hilfe braucht, wo ich merke, dem geht's nicht so gut? Wo kann ich da vielleicht meiner Mittagspause die Zeit nutzen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen ihm gute Ratschläge zu geben, um ihn zu ermutigen, um ihn, für ihn zu beten? Gibt es Personen, die Gott mir vielleicht in der letzten Woche so ein bisschen in den Weg gestellt hat, wo es sich lohnt, nachzugehen? Wir sind Gottes Bodenpersonal und er möchte uns gebrauchen. Wir sollen Wegbegleiter für andere sein. Bei uns zu Hause, auf unserer Arbeit, in der Uni, in der Schule, damit wir zum Segen für andere werden. Und mein letzter und siebter Punkt ist, den Paulus hier als Hinweis für den Alltag gibt, demütig sein. Demut, das ist die entscheidende Art und Weise zu leben. Und hier auch können wir wieder von Jesus Christus lernen. Er als Sohn Gottes kam hier auf diese Erde, um uns zu dienen. Er demütigte sich. Er, der Gott selbst ist. Und dieser Art und Weise sollen wir auch miteinander vorleben und leben. Daher mutigt uns Paulus, das zu tun, wovon wir reden. Und der Alltag bietet immer wieder auch Möglichkeiten, das umzusetzen. Indem wir das vielleicht auch manchmal tun, was uns vielleicht nicht so liegt oder was manche nicht so gerne machen. Dass wir zu Hause mal die Geschirrspülmaschine ausräumen. Dass wir die Kaffeemaschine im Gemeinschaftsraum säubern in der Firma. Oder dass wir eine Geburtstagskarte für den Kollegen mal besorgen. Oder auch eine Genesungskarte vorbereiten. Dass wir uns ja in schwierigen Situationen oder da, wo Leute schwächer sind, dass wir uns für sie einsetzen. Und was sich lohnt, auch immer mal wieder sich die Frage zu stellen, was würde Jesus jetzt in dieser Situation gehen oder tun? Es gab ja so eine Zeit, da gab es ja diese Armbänder, da stand WWJD, What would Jesus do? Also sich daran zu erinnern, was würde Jesus tun, sich die Frage stellen. Und das kann helfen, bei der einen oder anderen Entscheidung, da mich für etwas einzusetzen. Für Jesus. Zum Abschluss sagt Paulus, halte dich nicht selbst für klug. Es gibt ja das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Und Paulus warnt so ein bisschen so falschen Stolz, sich falsch zu erheben, davor sich zu bewahren. Es ist doch schön, ja, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat, wenn man eine Beförderung vom Chef erhält, wenn der Vorgesetzte einen lobt, wenn der Lehrer sagt, wow, das hast du klasse gemacht, darüber dürfen wir uns freuen. Aber nicht zu sehr stolz werden oder auf die Schulter klopfen und sagen, I'm the man oder ich hab's drauf einfach. Vielleicht, ja, wir dürfen uns freuen, natürlich dürfen wir uns freuen, aber es ist auch ein wunderbarer Zeitpunkt, einmal Gott dafür zu danken, der das Gute bewirkt hat. Ich darf mich freuen, aber sollte auch darum bitten, dass dieser Erfolg auch ein Hinweis sein soll auf dem, der mir all das Gute gegeben hat, der mir die Gaben und Fähigkeiten geschenkt hat, der mir das Leben geschenkt hat, der mir das Leben ermöglicht, dass ich auch daran denke, woher das alles kommt, dass ich mir dessen bewusst sein. Ja, ich darf mich freuen, in einer guten Art und Weise. Und wenn das noch mehr auch in unserem Arbeitsalltag, in unserem Familienleben passieren würde, was wäre das für ein guter Umgang miteinander? Würde das Leben da doch noch manchmal anders aussehen? Ja, ich ermutige uns, wenn wir die Möglichkeit haben, in der nächsten Woche, wenn du die Möglichkeit hast, einfach vielleicht nochmal diesen Bibeltext durchzulesen, nochmal durchzubuchstabieren, die einzelnen Verse. Und wie gesagt, Paulus möchte uns hier nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen machen mit dem Text und sagen, das und das musst du noch machen oder das und das solltest du noch tun. Nein, er möchte uns anfeuern. Er möchte uns ermutigen, motivieren, sagen, hey, das alles ist möglich. Natürlich nicht aus meiner eigenen Kraft oder deiner eigenen Kraft heraus, sondern mit Gottes Hilfe. Denn du bist nicht allein. Gott ist mit dir und er wird dir helfen. Er wird dir in deiner Nachfolge helfen, dass es möglich ist, dass du echte Liebe in Wort und Tat umsetzen kannst. Und guck doch einfach mal in der nächsten Woche von den 7 Punkten, die hier auch aufgelistet sind, diese Hilfestellung, die Paulus uns mit auf den Weg gegeben hat, nicht gleich alle 7 Punkte gleichzeitig anzufangen umzusetzen, sondern vielleicht sich einen Punkt mal rauszunehmen für die nächste Woche und zu sagen, ja, an dem Punkt möchte ich in der nächsten Woche arbeiten. Ja, weil alle 7 überfordert, aber einen Punkt mal rauszugreifen und sagen, Jesus, In der nächsten Woche möchte ich an dem Punkt einfach arbeiten im Alltag. Und ich danke dir dafür, dass du an meiner Seite bist, dass du mit mir da gehst und dass du mit mir Seite an Seite das meistern wirst. Amen. Lasst uns noch mal eine Minute still werden und mit Gott ins Gespräch kommen, vielleicht auch über diese 7 Punkte und sagen, Gott, schenk mir da doch einfach die Möglichkeit, diesen Punkt in der nächsten Woche praktisch werden zu lassen, umzusetzen. Und nach dieser 1 Minute Stille und Gespräch mit Gott lade ich uns ein, dass wir ein gemeinsames Lied singen, was nochmal so die Predigt und das Gesagte unterstreicht, wo es heißt, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet. Lasst uns nach dieser Minute der Stille dieses Lied dann noch gemeinsam zusammen singen.